Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Vielleicht haben das Maria und Josef dem kleinen Neugeborenen gesagt, ganz leise: Ich hab dich lieb. Vielleicht eine erschöpfte Mutter nach einer Geburt, vielleicht ein überforderter Vater mit so einem Kind auf dem Arm. Oft sagen das Eltern ihren kleinen Kindern, wenn sie die in den Arm halten, wenn sie die hochnehmen, wenn sie die ansehen, wenn das Herz pocht. Da ist die Liebe überschwänglich beim Anblick des kleinen Lebens. Ich hab dich lieb, ohne Bedingungen. Das Kind hat ja gar nichts dazu getan. Es ist auch nicht besonders lieb, wenn ich ihm das sage. Es schreit vielleicht sogar. Ich hab das lieb, dieses Kind. Für mich der zentrale Satz im heutigen Predigttext, den wir gleich hören werden. Wir sind wieder mal im Matthäusevangelium. In dieser Perikopenreihe, so wie wir das nennen, also der Reihe der Predigttexte, die sich jetzt das ganze Jahr seit dem ersten Advent bis zum Ewigkeitssonntag durchzieht, kommt Matthäus ganz häufig vor. Wir hatten den schon zweimal jetzt seit dem ersten Advent. Und wir sind wieder bei Matthäus. Das Christkind ist jetzt aber schon erwachsen, hat allerdings noch nicht mit seinem öffentlichen Wirken begonnen. Wir hören die Worte aus Matthäus 3, und das ist das Evangelium des Sonntags, und deshalb bitte ich Sie, dazu aufzustehen. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es geschehen, es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach die Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir beten. Herr, unser Gott, an diesem Morgen, an diesem Vormittag bitten wir dich, schenk du uns ein offenes Herz für dieses Wort der Schrift, dass wir es aufnehmen, dass wir zum Nachdenken und Nachspüren kommen und dass wir getrost in unser Leben gehen und daraus Kraft schöpfen und Frucht bringen können, dir zur Ehre und dem Nächsten zum Dienst. Amen. Bitte, nehmen Sie Platz. Jesus wird getauft im Jordan. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich schon mal die Mühe gemacht hat, das Matthäusevangelium von Anfang bis zum Ende mal zu lesen. Ein wunderbares Evangelium. Kein Einsteigerbuch in der Bibellektüre, dann sollte man vielleicht doch eher Markus oder dergleichen lesen. Aber Matthäus, doch tatsächlich ein Buch, was sich lohnt, mal in einem Guss zu lesen, weil es unglaublich viele Verweise aufeinander gibt. Ganz viele Bezüge. Das alleine schon, was Jesus am Anfang oder wie Jesus am Anfang eingeführt wird. Dieser eine Mensch, Immanuel. Gott ist mit mir, Gott ist mit uns. Das steht am Anfang und am Ende des Evangeliums sagt das dann Jesus selber. Ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Ein wunderbares Evangelium, was die wichtigsten Etappen des Lebens Jesu zusammenfasst und sie in den Kontext auch mit dem Alten Testament stellt. Und zu Beginn unseres Predigttextes oder zu Beginn des Evangeliums überhaupt rafft Matthäus ganz schön die Zeit. Von Jesu Geburt bis zu seiner Taufe vergehen nicht einmal ein Kapitel. Und schon sehen wir Jesus am Jordan und gleich darauf findet er sich wieder in der Wüste, wo er versucht wird vom Teufel, vom Bösen, von den Mächten und Gewalten. Und er widersteht ihnen. Jesus wird getauft. Im Jordan. So wie einst das Volk Israel am Jordan stand und da kurz vor dem Einzug ins gelobte Land war, durch den Fluss hindurch musste, hinein in die Verheißung, so steht Jesus jetzt am Jordan, bevor er öffentlich wirkt und bevor er in die Wüste geht und dort den Mächten und Gewalten der Welt sich stellen kann, Das folgt dann gleich darauf im nächsten Kapitel. Eine wunderbare Anspielung, die Matthäus hier macht auf die Geschichte Israels. Hindurch durch die Taufe musst du. Hindurch durch diese Taufe musste schon das Volk Israel alles abwaschen von dem, was mich und dich von Gott trennt. Alles abwaschen, was in irgendeiner Form mich ablenkt von Jesus bzw. von diesem einen Gott, der mich hindurchführen will, sonst kann ich den Mächten und Gewalten in dieser Welt nicht widerstehen. Sonst schaffe ich das nicht im nächsten Kapitel meines Lebens und deines Lebens. Jesus steht da als Sinnbild für Israel. Oder wir können auch sagen, der Jordan im Alten Testament und das Volk Israel im Alten Testament deutet schon irgendwie auf diesen Jesus hin, der dann später kommt im Neuen Testament. Das ist das Wunderbare, diese Querverweise des Alten und Neuen zueinander, diese Liebeserklärung des Neuen Testamentes zum Alten, des Evangeliums zur Tora. Denn genau darum geht es bei Matthäus. Diejenigen, die schon die Predigt zum zweiten Weihnachtstag gehört haben, können sich jetzt vielleicht dunkler erinnern. Da ging es schon wieder um Matthäus, da waren wir ein Kapitel zuvor. Da haben wir uns den Josef angeschaut, den frommen Vater Jesu. Da ging es um Gesetzesgehorsam und Barmherzigkeit. Der Josef, der als einer beschrieben wurde, der gerecht ist. Einer, der vor Gott gerecht ist. Das wird nicht über viele gesagt in der Bibel. Er ist gerecht vor Gott. Und wodurch zeichnet sich die Gerechtigkeit aus, die vor Gott gilt? Ich weiß um die Gebote Gottes und ich habe auch den Anspruch an mich, dass ich danach leben möchte. Und zugleich lege ich diese Gebote in Liebe aus, in Barmherzigkeit aus. Nicht in kalter Gesetzeskonformität mache ich das zum Vorwurf dem anderen, sondern das ist für mich der Richtstab. Ich tue das aus einem Geist heraus. Ne? Was haben wir heute gehört? Welche der Geist Gottes treibt, diesen Gotteskinder. Nicht die sich nach dem kalten Buchstaben richten, sondern die das Gesetz im Geiste auslegen, in der Liebe auslegen, diesen Gotteskinder. Josef tut das, schickt Maria nicht weg, obwohl er das Recht dazu hätte. Das macht ihn gerecht. Gesetzesbewusstsein und zugleich die Auslegung in Barmherzigkeit und Liebe. Das Thema des Matthäus-Evangeliums, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, Gesetzesgehorsam und zugleich Barmherzigkeit und Liebe. Lass es geschehen, spricht Jesus in unserem heutigen Predigttext. Lass es geschehen, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. So spricht Jesus zum etwas überforderten Johannes dem Täufer. Der ist ganz verdattert und ganz verdutzt und der wehrt erstmal dieses Taufbegehren Jesu ab und sagt, du kommst zu mir, eigentlich müsste ich zu dir kommen. Eigentlich müsstest du mich taufen. Wieso soll ausgerechnet ich dich taufen, der von keiner Schuld weiß? Was für eine Sünde soll denn da abgewaschen werden in dieser Taufe? Johannes ist mit der Situation überfordert. Wir haben sicherlich auch da eine geraffte Situation. Tatsächlich wird es etwas länger gewesen sein. Ich glaube, Johannes, dieser eine starke, doch etwas wilde Mann da im Bade, wird das nicht einfach so hingenommen haben, dass dieser junge Mann Jesus sich jetzt von ihm taufen lassen will. Lass es geschehen, spricht Jesus. Tatsächlich kann diese wörtliche Rede auch anders übersetzt werden. Kann nämlich auch heißen, entschuldige. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Entschuldige. Aphieinai heißt es da im Griechischen, was oft mit lass es zu oder lass es geschehen übersetzt wird. Aphieinai kann aber auch heißen, entschuldige, vergib. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und der Satz erhält einen anderen Sinn. Vergib, entschuldige du, denn so gebührt es uns, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Vergib, denn so gebührt es uns, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist das Erste, was Jesus im Matthäus-Evangelium sagt. Das ist kein Zufall, dass es ihm um Gerechtigkeit geht, sondern das ist Programm. Wir hörten schon vom gerechten Josef, der seine Frau nicht verließ, seine Maria nicht verließ, der die Gerechtigkeit im Maß der Liebe auslegte, der Barmherzigkeit auslegte. Gerechtigkeit gibt es nicht von allein. Sie fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern sie lebt von der Vergebung. Im Erkennen, was für ein Gewebe die Schuld ist, was für eine Verstrickung Sünde ist, aus der es gilt, einander herauszuholen, einander zu erlösen. Ich vergebe dir, so wird Jesus ganz häufig noch im Matthäus-Evangelium sagen. Ich vergebe dir. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal diesen Satz für sich gehört haben. Ich verzeih dir. Ich vergeb dir. Wir nutzen wahrscheinlich diesen Satz so selten. Das klingt so pathetisch, wenn das jemand zu einem sagt. Ich weiß nicht, wann Sie den letzten Satz gesagt haben, das letzte Mal diesen Satz gesagt haben zu einem anderen Menschen. Ich verzeih dir. Ich vergebe dir. Es ist ein befreiender Satz. Wenn wir merken, da verzeiht uns jemand, da vergibt mir jemand, oder es ist auch unglaublich befreiend, wenn ich einem anderen sagen kann, ich verzeih dir. Wir holen einander aus diesen Verstrickungen, aus diesen Verknüpfungen, aus diesem Kuddelmuddel von Beziehungen raus, schneiden da etwas durch, lösen Knoten, befreien, lösen Blockaden. Wir befreien aus diesen Verstrickungen der Sünde, aus den Verstrickungen der Schuldgeschichten. Ich vergebe dir. Gerechtigkeit ist kein Pochen auf dem, was mir zusteht. Zur Gerechtigkeit gehören immer zwei, nämlich die beiden, die überhaupt leben wollen, die miteinander leben wollen und Leben bewahren wollen, Gott und Mensch oder eben Mensch und Mensch. Gerechtigkeit im Sinne Gottes ist eine heilsame Beziehung. Ein heilsames Beziehungsgeflecht, so wie ein wunderschön gesponnenes Spinnennetz, ganz detailreich, das im Tau glitzert, fein ausgearbeitet und kunstvoll anzusehen. Und was mich auch abfedert, dieses Netz, dieses Auffangnetz, wenn ich einmal falle. Sünde hingegen ist die Verstrickung, wenn dieses Netz vollkommen durcheinander gekommen ist. Ein Durcheinander, ein Verfangensein in unheilvollen Beziehungen. Wenn du vergibst, durchtrennst du solche unheilvollen Verstrickungen. Wenn dir vergeben wird, dann wirst du frei von solchen Bindungen, blockierenden Bindungen. Vergib, denn so gebührt es uns, Gerechtigkeit zu erfüllen, sagt Jesus. Und Jesus wird dann schließlich getauft und kann vergeben, immer und immer wieder. Vielleicht ist das auch so eine Höflichkeitsfloskel, ich weiß es nicht, habe ich mir bei der Predigtvorbereitung gedacht, dass er sagt, Entschuldigung, aber lass es jetzt zu, dass er sich bei Johannes entschuldigt, weil er dem großen, mächtigen Propheten Johannes zuerst widerspricht. Nun, das überlasse ich Ihrer eigenen Interpretation. Aber vergib zuerst, entschuldige zuerst, entschuldige dein Gegenüber. Jesus wird schließlich getauft und es ist der Anfang seines Wirkens. Er zeigt dadurch Demut. Ganz anders als die Mächte dieser Welt, sinnbildlich die Pharisäer in der ganzen Geschichte, die spottend da an dem taufenden Johannes vorbeigehen und meinen, ich habe die Taufe nicht nötig. Ich muss dann nicht mir die Füße nass machen lassen. Die sich nicht reinigen lassen wollen und meinen, sie und ihre eigene Gerechtigkeit würde vor Gott etwas gelten. Jesus steigt ins Wasser. Und als ein neuer Mensch erhebt er sich aus dem Fluss wieder heraus. Dies ist mein geliebter Sohn. So erschallt die Stimme. An ihm habe ich Freude, so lässt Gott sich hören. Oder anders in der Sprache von Eltern gegenüber den Kindern. Das ist mein geliebtes Kind. Ich habe das Kind lieb. Du, ich habe dich lieb. Du bist mein geliebtes Kind. Wie hört sich das für Sie an? Gott hat mich lieb. Alles gut? Manchmal regt sich da vielleicht auch Widerstand in uns. Wie kann Gott denn immer alle nur lieb haben? Das klingt ein bisschen kindisch, ein bisschen infantil, naiv, vielleicht auch sehr schön geredet. Manchmal kann ich das für mich selber auch gar nicht so annehmen, weil ich selbst irgendwie unter mir leide, weil du vielleicht selbst unter dir leidest, weil wieder etwas nicht geworden ist, was ich mir vorgenommen habe, weil wieder Fehler gemacht wurden, die ich eigentlich vermeiden wollte. Das tut mir dann vielleicht aber auch irgendwie leid, aber ich kann es nicht mehr gut machen. Oder ich kann es nicht anders machen. Und manche Menschen tun das ja an mir und mir gegenüber. Und die soll Gott auch noch lieb haben? Das passt doch alles nicht zusammen. Ja, für uns ist das vielleicht schwer zusammenzubringen, denn viele von uns haben gelernt, ich hab dich lieb, wenn du auch lieb bist. Da habe ich dich aber nicht mehr lieb. Jetzt ist die Mama aber traurig. Also wenn du das machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Wenn dann. Im Umkehrschluss heißt es, wenn jemand sich nicht liebenswert benimmt, dann muss man ihn auch nicht mehr lieben. Gott reagiert anders. Er sagt, ich habe dich lieb, ohne dass du etwas dafür tust. Du musst dafür nicht arbeiten, schon gar nicht länger oder härter als alles andere. Du darfst mal schlechte Laune haben, du darfst dich auch mal mächtig ärgern, du darfst mal die Füße hochlegen, du darfst Fehler machen, du darfst Nein sagen. Du darfst deine eigenen Grenzen wahren und kennen. Und wer hört, du bist mein Kind und ich habe dich lieb, und wer spürt, ich bekomme, was ich brauche als dieses geliebte Kind, der kann selbst lieben und anderen geben, was sie brauchen. Erinnern Sie sich noch an das nächste Kapitel, was für Jesus bevorsteht? Nach seiner Taufe? Er ist in der Wüste, in der Versuchung. Er geht in die Versuchung hinein und er begegnet in der Wüste provozierenden Fragen des Teufels. Und der sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann, wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du doch, dann kann man doch wohl erwarten von dir das. Dann mach doch mal diese Steine hier zu Brot. Du bist Gottes Kind, du bist Gottes Sohn, dann. Fällt Ihnen was auf? Das Böse, das Verführerische zitiert Gott. Aber der Teufel zitiert Gott falsch. Er verkürzt nämlich Gottes Aussage. Halbwahrheiten. Damit arbeitet das Böse in dieser Welt, mit Halbwahrheiten. Das ist das Gefährliche an Halbwahrheiten, an Fake News, dass sie immer irgendwie was Wahres beinhalten und dann du ziemlich wach sein musst und ziemlich munter sein musst in der heutigen Zeit, um herauszubekommen, was daran stimmt und was daran nicht stimmt. Das sind so die Halbwahrheiten, die wir Menschen untereinander uns austauschen und uns an den Kopf werfen. Irgendwo ein Fünkchen Wahrheit ist immer dabei, aber dieses Körnchen rauszufinden, das ist schwer. Der Teufel hingegen geht gar nicht mal den Schritt und lügt. Er macht gar nicht mal erst sich die große Mühe, um dich anzulügen. Nein, er weiß schon, dass du und dass ich, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Aber er verschweigt das eine Wort, das ihm den Garaus machen würde. Du bist nicht nur Kind Gottes. Du bist geliebtes Kind Gottes. Wenn du Gottes Sohn bist, dann, nein, wenn du geliebtes Kind Gottes bist, dann kein Dein, dann gibt es kein Dann. Was, du wirst eine gute Mutter sein? Dann erwarte ich doch aber. Du wirst ein treu sorgender Ehemann sein? Na dann. Wenn, dann. Heißt, als Kind Gottes kann man doch von dir wohl erwarten, dass du immer gute Laune hast, du gastfreundschaftlich bist, das Ganze, was wir heute gehört haben, hier in der Epistellesung, dass du immer friedlich und nett bist zu anderen, dass du mit Kritik vielleicht hinter dir hältst, dass du bei allem Ja sagst und mitmachst, dass du das alles immer tapfer erträgst, was andere dir aufbürden, dass du dir Mühe gibst, gefälligst. Du bist doch ein Kind Gottes, dann kann ich doch wohl erwarten, dass. Nein. Du bist mein geliebtes Kind, spricht Gott zu diesem einen Menschen Jesus. Er ist nicht nur ein Kind, er ist nicht nur ein Erbe, er ist ein geliebtes Kind, ein geliebter Sohn und Erbe. Von dir wird erstmal gar nichts erwartet. Von dir wird nichts erwartet, wie das neugeborene Kind, was im Arm der Eltern liegt. Du darfst da ruhig schreien und plärren und trotzdem sieht dich dieser Vater liebevoll an. Ich hab dich lieb. Wenn wir das begreifen in unserem Leben, wenn wir das begreifen, dass wir zuallererst geliebte Kinder sind und nicht diejenigen, die alles noch mit hin dahertragen müssen und dem Vater gleich sein müssen und entsprechend den Vater nachahmen müssen und die Barmherzigkeit Gottes ausstrahlen müssen. Zuallererst, das werden wir alles tun, aber wir sind zuallererst geliebte Kinder Gottes. Denn so gebührt es, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Dann können wir vergeben. Dann können wir barmherzig sein. Dann können wir um die Gebote wissen und sie auch leben. Weil wir wissen, dass wir geliebt sind. Ich hab dich lieb, spricht Gott der Herr. Zu diesem Christkind, zu dir und zu mir. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, in Jesus, unserem Herrn. Amen.